HR2 Kultur zum Nachhören. Die Buchempfehlung.
Unser heutiges ist geschichtlich durchaus brisant, weil es einem Mythos über Adolf Hitler auf den Leib rückt. Nämlich dem Mythos, dass der Führer in selbstgewählter Abgeschiedenheit agierte, eher einsam, immer etwas weggerückt von zu großen menschlichen Verbindungen um sich herum. Die Historikerin Heike Görtemarker hat das völlig neu untersucht und etwas ganz anderes herausgefunden. Ihr Buch heißt »Hitlers Hofstaat«. Hans Sarkowitsch hat es gelesen. Hans Sarkowitsch, schon der Titel legt ja nahe, dass es Hitler anscheinend sehr wohl darauf ankam, seine Macht auf einen festen Personenzirkel um sich herum zu stützen.
Ja, sogar schon relativ früh. Hitler ist 1913 nach München gezogen und ging ja dann als Soldat in den Krieg. Und Heike B. Görtemarker schreibt, dass er sich schon zu Beginn der 20er Jahre nicht mehr in der Rolle des Trommlers sah. Also Hitler wollte eine Schlüsselposition in der gerade entstehenden NSDAP einnehmen. Und da suchte er sich natürlich die passenden Menschen. Und es ist sehr interessant, wie die Autorin den Aufbau seines Netzwerks beschreibt. Er erhielt nämlich von vielen Seiten Hilfe, also sowohl finanzielle als auch politische. Und wichtig war für ihn besonders Ernst Röhm, ein ehemaliger Hauptmann der Reichswehr. Und der hatte beste Kontakte in München und Bayern. Und Hitler hat auch ehemalige Kriegskameraden an sich gebunden. Und die hat zum Teil haben die dann lukrative Posten nach 1933 auch bekommen. Und er hatte Kontakte über Röhm und auch über Alfred Rosenberg in die besseren Kreise in München und Bayern. Zum Beispiel auch durch die Familie des Klavierfabrikanten Bechstein. Der hat die Kontakte zu den Wagners nach Bayreuth hergestellt. Oder der Kunstbuchverleger Ernst Hanfstengel, der beste Kontakte hatte. Also die erwiesen sich dann auch nach dem missglückten Umsturzversuch vom 9. November 1923 als sehr hilfreich. Denn im Gefängnis wurden Hitler große Freiheiten gewährt. Er konnte sein Buch diktieren, Mein Kampf, Rudolf Hess. Und danach auch mit dem Neuaufbau der NSDAP beginnen. Also wer ihm nützlich war, der gehörte zu seinem engsten Kreis. Das waren auch Leibwächter, Fahrer, natürlich der Fotograf Heinrich Hoffmann. Aber wer ihm nichts bieten konnte oder ihm die Führungsrolle in der Partei streitig machen wollte, der wurde rigoros aus dem Kreis entfernt, aber noch nicht mit dem Tod bedroht.
Aber wir sind ja noch vor 1933. Dann wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Welche Rolle spielte sein innerer Zirkel, dieser Apparat denn danach?
Naja, die Situation nach 33 ist ja schon ein bisschen anders. Und Heike B. Görtemarker beschreibt es auch anhand von sehr vielen historischen Dokumenten sehr genau. Denn es gab zwar noch eine Reihe von den bewährten Kräften aus der Kampfzeit, aus der sogenannten, denen vertraute er auch weiterhin. Aber nun war er ja Reichskanzler und Führer. Und das bedeutete, dass er auf sehr viele Helfer von früher überhaupt nicht mehr angewiesen war. Und ganz im Gegenteil, konnten sie sogar gefährlich für ihn werden, wenn sie zum Beispiel so eine Art Belohnung einforderten oder wenn Hitler das Gefühl hatte, dass jemand wie zum Beispiel Ernst Röhm seine Machtstellung bedrohen könnte. Und dann reagierte er mit äußerster Härte. Freundschaft kannte er nicht, Röhm und viele weitere Weggefährten ließ er sogar 1934 ermorden. Andere mussten fliehen oder gingen ins Exil.
Kommen wir mal auf die Frau an seiner Seite zu sprechen, Eva Braun, spätestens seit 1932 Hitlers Geliebte, zuletzt seine Ehefrau. Welche Rolle spielte sie denn in diesem Zirkel, in diesem Hofstaat?
Ja, Eva Braun, die Hitler übrigens bei seinem Leibfotografen Heinrich Hoffmann kennengelernt hatte, war die heimliche Geliebte. Also für sie war der Berghof eigentlich die einzige Möglichkeit, bei Berchtesgaden mit Hitler zusammen zu sein, denn öffentlich durfte sie sich mit ihm nicht zeigen. Hitler legte bei seinen Auftritten nämlich ganz großen Wert darauf, dass er den Eindruck erweckte, dass alle Entscheidungen von ihm allein gefällt wurden, dass er unter dem Schutz der Vorsehung stand und in schwierigen Situationen natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen konnte. Im Zweiten Weltkrieg sah er sich sogar als den größten Feldherr aller Zeiten an und zu dem Bild passt natürlich überhaupt nicht, wenn er fast ganz Europa beherrschte, Millionen von Soldaten befehligt, die Generalität stramm stehen ließ, da passte es nicht, eine Geliebte im Arm zu haben und einen Kinderwagen zu schieben. Das ist ganz klar. Also Familienleben, in welcher Form durfte ein asketischer Heerführer wie Hitler nicht haben, wenigstens öffentlich, aber hinter den Mauern des Berghofs, da ging das schon. Mhm. Und das machte die Gemeinschaft dort, die er ja auch aus Dienern, Leibwächtern und Fahrern und so weiter bestand, zu einem wirklich engsten Kreis einer verschworenen Gemeinschaft. Und dieser Kreis wurde im Prinzip noch verschworener dadurch, dass man von Eva Braun wusste.
Und wie ging es mit dem Kreis dann weiter nach 1945? Was geschah mit all diesen Menschen? Schreibt Heide B. Görtemacker auch darüber?
Ja, das ist die beiden letzten Kapitel, widmen sie genau diesem Thema. Offenbar blieb die verschworene Gemeinschaft auch nach dem Krieg eng zusammen, soweit sie noch lebte und nicht im Gefängnis saß. Natürlich waren alle unschuldig, die Sekretärinnen, die Leibwächter und so weiter. Alle hatten nichts von dem Mord an den europäischen Juden gewusst, nichts geahnt, was mit Euthanasie und Kriegsverbrechen sein könnte. Und nur wenige sind davon auch später verurteilt worden. Es gelang sogar Albert Speer, der als Rüstungsminister wirklich auch zu diesem engsten Kreis gehörte, sich so darzustellen, dass er nichts von nichts wusste, dass er auch weitgehend unschuldig war. Und Joachim Fest hat ihm ja dabei geholfen mit der Biografie über ihn. Aber wir wissen ja spätestens seit Markus Brechtkens Buch über Speer, das vor 2 Jahren erschienen ist, dass es ganz anders war, dass Speer von allen Verbrechen wusste und einer der Mittäter war. Und interessant ist, und Heide B. Görtemacker dokumentiert das auch sehr genau, dass fast alle aus diesem engsten Kreis, soweit sie überlebt hatten, dann Memoiren schrieben. Und natürlich, weil sie Menschen waren, die Hitler aus nächster Nähe gekannt hatten, war das auch sehr authentisch. Sie galten als Zeitzeugen, das wurde ihnen geglaubt. Und sie schilderten Hitler dann nicht als aggressiven Antisemiten, der Millionen Juden in die Gaskammern geschickt hatte, oder als verblendeten Feldherr, der Krieg um jeden Preis weiterführen wollte, sondern auch mal als charmanten Gastgeber, aber nie als wirklichen Freund. Und deshalb nennt Heike B. Görtemacker ihr allerletztes Kapitel Erinnerungsliteratur und Geschichtsdeutung. Und das ist nochmal sehr lesenswert, in diesem überhaupt sehr lesenswert und akribisch recherchierten Buch. Und da, an diesem Punkt, sollte eigentlich die historische Forschung jetzt auch ansetzen. Was hat eigentlich das Geschichtsbild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik geprägt? Und wie weit waren diese angeblichen Zeitzeugen dabei?
Ganz wichtiges Buch anscheinend und viel notwendige Aufklärung über Hitler und vor allem die Nachgeschichte steckt da drin. Hans Sarkowitsch, Dankeschön für diese Kritik von Heike B. Görtemakers Hitlers Hofstaat, der innere Kreis im Dritten Reich und danach. Erschienen ist das Buch im Beck Verlag. Es hat 528 Seiten und kostet 28 €.